Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und schlagen dazu den Epheserbrief auf. Wir haben heute in der ersten Stunde bereits in der Lesung davon gehört, Epheser 2. Und da nehmen wir den Vers 8. Da heißt es in Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Soweit Gottes Wort. Wir haben hier ein außerordentliches Thema, das Thema des Glaubens. Es ist dann in dieser Gemeinde schon verschiedentlich vor Jahren über das gleiche Thema gesprochen worden, aber ich glaube, von Zeit zu Zeit kann man immer wieder aus einer neuen Perspektive über diese Dinge reden, weil der Geist Gottes auch immer wieder neue Gedanken hinzufügt von dem Erkennen der Schrift und der Dinge selbst her. Die Heilige Schrift ist es, sie beschäftigt uns viel mit dem Glauben. Nicht sich, sondern uns beschäftigt sie, war gesagt, mit dem Glauben. Und es ist gut, wenn wir uns mit dem Glauben beschäftigen lassen. Wer es nicht tut, hängt durch. Im Alten Testament, da konnte man mit dem Glauben große und gewaltige Dinge tun. Wir lesen davon im Neuen Testament, Hebräer 11. Und im Neuen Testament, da haben wir zusätzlich auch noch die Rechtfertigung darin. Darum wollen wir heute in verschiedene Seiten und Wirkungen des Glaubens hineinblicken. Wollen sehen, was Gottes Wort uns damit teilt. Ein wunderbares Bild im Alten Testament wird uns in der Tora gezeigt. Es ist die Schechina. Die Schattenbilder sind uns ja geschrieben zur Belehrung, wie wir wissen. Jetzt lassen wir uns aus der Schechina belehren. Da war eine Säule, die war nachts feurig und tagsüber im Rauch sichtbar für die Israeliten. Diese Rauch- und Feuersäule war Christus, der noch nicht geoffenbarte Sohn Gottes. Wenn sich die Schechina erhob, dann mussten sie aufbrechen in der Wüste. Und dann ging die Schechina vor ihnen her, ganz langsam. Alles Vieh, alle Kinder, alle Israeliten mit ihrem Gerät, mit all ihren Lasten setzten sich langsam, langsam in Bewegung. In dieser Schechina sehen wir die Gnade, denn durch die Gnade seid ihr errettet. Und der Glaube, der hat hier eine andere Variation. Sie mussten der Gnade folgen. Das heißt, da war Altes Testament gehorsam. Wenn jemand nicht in die Richtung der Schechina gelaufen ist, stand er außerhalb des Willens Gottes. Dann ging die Schechina weiter und machte hinten eine Kurve. Dann musste Israel eine Kurve machen, weil die Schetina sie vollzog. Das heißt, der vom Himmel gewiesene Weg wird sichtbar in unserem Gehorsamsweg des Alten Testaments. Heute haben wir Christus nicht vom Gehorsam her zu folgen in unserer Rechtfertigung, sondern da ist Glauben. Deshalb liegen Glauben und Gehorsam so dicht beieinander, dass wir das Wort Glaubensgehorsam finden. Gleichso wie sie der Schechina folgen mussten, wenn sie erhoben war, so sollen wir Christus folgen, der erhöht worden ist und nicht mehr hier auf dieser Erde wandelt. Herrliche Bilder. Das Neue Testament lehrt uns eigentlich drei Wirkungen, drei Mitteilungen, drei Darreichungsarten des Glaubens. Erstens, einen Glauben, den Gott gibt, welchen der Herr Unerlösten schenkt. Die Bibel redet davon im Neuen Testament. Gott gibt Glauben den Unerretteten. Dieser Glaube ist notwendig, um zu Christus zu kommen und sich zu erkennen im Glauben als verlorener Sünder und zu erkennen, dass allein der Retter, Heiland Jesus Christus ist. Wer nicht dies glaubt, kann nicht errettet werden. Soweit geht Gottes Wort. Wir brauchen als verlorene Menschen diesen Glauben, um zu Christus zu kommen. Wir kommen als verlorene Sünder und nicht als frisierte Christen. Ohne Glauben kann niemand Gott nahen. Darum gibt Gott diesen Glauben vorab. Darum bedarf der Sünder vor der Errettung auch des Glaubens. Wir lesen davon in Epheser 1, Vers 13. Da heißt es, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste. Zweitens lehrt uns die Bibel Gottes Wort im Neuen Testament den Glauben, welchen jedes Kind Gottes besitzt. Beispielsweise 1. Korinther 13, 13, wo es heißt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Damit wandeln die Erretteten bis zu dem Tag der Erlösung unseres Leibes. Begehen die Glaubenshandlungen und haben auch ihre Rechtfertigung darin. Dieser Glaube ist Teil für die Nachfolge, für den Wandel. Drittens, das Neue Testament lehrt einen Glauben, den nur wenige Kinder Gottes erhalten, womit sie aber große Glaubenstaten tun können. Wir lesen davon in 1. Korinther 12, Vers 9, wo es heißt, in der Unterscheidung, dass das kein Allgemeingut ist, einem anderen aber glauben in demselben Geiste. Und an dieser Stelle wird die Vielseitigkeit dieser Gaben erwähnt, einen anderen dies, einen anderen das. Den unter Punkt 2 beschriebenen Glauben haben alle. Und in Vers 29 bis 30 wird in diesem 1. Korinther 12 gesagt, haben etwa alle? Nein, eben nicht diesen. Sind alle und so weiter. Wo erkannt wird, dass diesen Glauben nicht alle haben oder bekommen. Soweit eine kurze Übersicht über die Mitteilung des neutestamentlichen Glaubens in der Variation. Bedauerlich ist es aber und eben dann, wenn sich Errettete später in der Führung eines mangelhaften Glaubens auf den Bekehrungsglauben berufen. Und leider bleiben viele an diesem Punkt hängen. Und dann gibt's Probleme in der Zeit der Nachfolge. Untersuchen wir das hier vorhandene Textwort, so finden wir im ersten Teil, dass wir durch die Gnade errettet sind, mittels des Glaubens. Und im zweiten Teil, dass dieses Errettetsein mittels des Glaubens nicht aus uns ist, sondern Gottes Gabe sei. Es ist unverständlich, wie Kinder Gottes darin Probleme haben können. Heißt es doch so einfach. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Genau das, was im ersten Teil des Verses uns vor Augen gestellt ist, als Auswirkung seiner Gnade. Und nicht etwa nur der Glaube, worauf oft der zweite Teil dieses Verses entgegen dem Wortlaut und dem Zusammenhang beschränkt wird. Hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht etwas ins Wort hineinlegen, was gar nicht darin enthalten ist. Dass der beabsichtigte Sinn, wie eben vorgelegt, nicht anders ist, wird durch Vers 9 bestätigt, wo es des Weiteren heißt, nicht auswirken, auf dass niemand sich rühme. Eine Analogie zu diesen Gedanken finden wir auch in Titus 3, Vers 4 bis 7. An dieser Stelle besehen wir also jetzt den Unterschied zwischen Glauben und Gnade. Während die von Gott gegebene Gnade, durch die wir errettet werden, ganz und allein in der Hand unseres Gottes liegt, können wir die Gnade allein nur empfangen. Und nicht weitergeben oder gar, dass Gott uns zum Verwalter seiner Gnade gemacht habe. Weder bei uns noch bei anderen. Den Glauben jedoch, ohne mittels diesen niemand errettet werden kann, hat der Herr in unsere Hand gegeben. Zwar erhalten wir diesen hier angesprochenen Glauben aus der Hand Gottes. Wir empfangen diesen jedoch für den Zweck der Verwaltung durch uns. Damit kann der Errettete Mit diesem Glauben kann der Errettete dem Herrn dienen. Philipper 2, Vers 17. Zweitens, Gott gefallen. Hebräer 11, 6. Drittens, gerechtfertigt werden. Römer 3, 28. Das ist die Palette, die uns mit dem wirklichen Glauben, mit Christus, dem Herrn, innigst verbindet. Obgleich beides, Gnade und Glauben, von Gott kommen, belässt der Herr die Gnade in seiner Hand und den Glauben haben wir zu verwalten. Die Herkömmlichkeit des Glaubens erklärt die Schrift nach Römer 10, Vers 17 durch das Wort Gottes. Die Verbreitung des Wortes erfolgt durch die Predigt oder Verkündigung. Es muss also zuvor kund werden, um Glauben zu können. Damit wird der Hörer in die Lage versetzt oder gebracht, das gehörte Wort zu innerlich im Herzen zu bejahen. Und deshalb heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen und so weiter. Aufnehmen des Wortes bedeutet so viel wie annehmen in der Bejahung. Sich eins machen mit dem, was gesagt wurde. Eine solche Annahme kann aber nur auf dem Boden des Vertrauens erfolgen. Ich muss zum geredeten Wort Gottes Vertrauen haben. Also muss der Wandel der Erretteten so sein, dass ihr Zeugnis dieses Vertrauen nicht gleichzeitig stört. Sonst wird die Kraft des Zeugnisses aufgehoben. Bei Annahme dieses Wortes nennt die Schrift jene gläubig. Sobald nun Gott sieht, wie ein Mensch sein Wort, das durch Menschen wieder weitergegeben wird, aufnehmen will, kommt ihm Gott augenblicklich zu Hilfe. Kein Mensch auf dieser Erde würde ansonsten sein wunderbares Wort verstehen und den Glauben in seinem Herzen aufnehmen können. Wenn der Herr nicht das nötige Licht und die notwendige Voraussetzung dafür geben würde. Zwar erhalten jene erst bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist. Und dennoch greift der Heilige Geist bereits vor der Wiedergeburt ein und erleuchtet den Menschen. Und zwar im gleichen Verfahrensgang, wie Gott den Glauben an den Ungläubigen gibt, so gibt er Geistwirkungen an den Ungläubigen durch den Heiligen Geist. Und genau das lesen wir, weil es geschrieben steht im Neuen Testament. Man muss nur wissen, wo es geschrieben steht. Es steht geschrieben in Johannes 6, Vers 63. Da heißt es, Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Heilige Geist wirkt nicht erst, wenn die Versiegelung geschehen ist, sondern erweist sich, wie Gottes Wort sagt, lebendig machend, also schon vorher. Nun, das ist eigentlich, wer Gottes teures Wort lieb, hat überhaupt nichts Neues. Der wird's kennen. Das finden wir insbesondere schon im ersten Mose, im ersten Kapitel, in 1. Mose 1, Vers 2. Da heißt, dass der Geist über den Wassern urtextlich brütete. Das geht voraus. Und demnach ist der zuerst einsetzende Glaube das Ergebnis der Tätigkeit des Geistes, des Heiligen Geistes im Herzen durch sein wunderbares Wort. Der Glaube allein hätte mich nie und nimmer in den notwendigen Stand der Errettung gebracht, wenn Gott nicht zugleich alle erforderlichen Gnadenmittel hierfür gegeben hätte. Darum heißt es, durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Deshalb verdanke ich meine Errettung ihm allein. Und dass ich glaube, zugleich, ihm allein. Der Glaube, wie auch alles Gute, was ich habe, ist von dem Herrn geworden, ist ein Geschenk von ihm, ist Gottes Gabe. Wie geschrieben steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Lesen wir in Jakobus 1, Vers 17. Der Mensch, auch wenn er errettet ist, hat weder Ruhm noch Ehre noch Verdienst dabei. Letztlich ist seine Gnade, oder letztlich ist alles seine Gnade und damit seine Gabe. Das war ein Einblick in die Grundsätzlichkeiten zwischen Gnade und Glauben. Jetzt wollen wir zunächst etwas hören über die praktische Seite des Glaubens. Zumal viele Kinder Gottes so gern mehr Glauben hätten. Der Wunsch, mehr Glauben zu haben, ist das Produkt des Eingeständnisses, nicht genügend zu besitzen. Denn es steht geschrieben, begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Aber auch die Jünger des Herrn äußerten einst den Wunsch nach Glaubensvermehrung. Herr, vermehre uns den Glauben. Lukas 17, Vers 5. Vielleicht schlagen wir das gerade für uns auf, die Bibel etwas lesen. Wir bleiben ein wenig an dieser Stelle hängen. Wir wollen etwas vom Geiste Gottes haben. An dieser Stelle. Bei der Beantwortung der Jüngerfrage durch den Herrn Jesus folgt eine uns eigenartige Beantwortung von Vers 6 bis Vers 10. Der Vers 6 dürfte klar sein. Da haben wir keine Probleme. Weil hier die Quantität des Glaubens angesprochen ist. Quantität, wenn es nur so groß ist wie ein Senfkorn, Quantum, Menge. Wenn die Menge des Glaubens ein Senfkorn ist, dann haut das schon hin. Was denn? Was dort beschrieben ist in Vers 6. Weil hier uns klar gesagt wird, dass es einen großen, mittleren und kleinen Glauben geben kann. Also Mengenlehre. Haben wir aber danach genug Glauben, so können wir, wie es hier heißt, Maulbeer, Feigenbäume ins Meer versetzen durch unsere geredeten Worte. Das heißt, wenn die Worte dann nicht Luft, sondern Glaubens verbunden sind. Was aber drücken nun die Verse 7 bis 10 aus, wo dann der Herr Jesus vom Essen am Tisch geredet wird und der Besitzer vor seinem Knecht ist, die zum Tisch sitzen, und danach soll erst der Knecht essen. Israelitische Tischsitten. Tja, Geschwister, es wäre schön, nicht, wenn das Wort Gottes uns so weit gepackt hätte, dass wir die Dinge lesen und das Gelesene uns nicht mehr loslassen würde. Wenn wir diese Verse lesen bis 10, dann haben wir zwar Wort Gottes gelesen, aber ich glaube, dass der Herr Jesus mehr will, als dass wir einfach was überlesen. Und wenn unsere Herzen brennend sind für ihn und sein Wort, dann wird er uns zeigen, was hier gemeint ist. Ich hoffe nur, wir wüssten es. Hier haben wir nicht mit der in Vers 6 erwähnten Quantität zu tun, wohl aber mit der Qualität des Glaubens. Die wird hier angesprochen. Und zwar aus dem urpraktischsten Lebens zwischen einem Knecht und einem irdischen Herrn. Das gibt's auch heute noch. Wo ich den Glauben in richtiger Weise anwenden soll. Das wird uns hier gezeigt. Angenommen, der Knecht wäre gläubig. Eines Tages hat er den Gedanken, wie man das heute auch leider bei Gläubigen hört, über die Dinge der Arbeit zu reden, mir stinkt's. Warum soll ich immer nach so harter Feldarbeit auch noch beim Essen hinten anstehen? Letzten Endes habe ich abgearbeitet und nicht der da. Der hat nur die Hände in Taschen gehabt. Und ich habe müssen hart arbeiten. Und dann soll ich dem auch noch das Essen machen. Und dann, wenn der satt ist, dann sagt er, jetzt kannst du essen. Dann muss ich mir noch mal für mich was machen. So, und dann geht der Knecht her und betet im Glauben. M- Man betet im Glauben, Gott möge wirken vom Himmel her, dass sein Herr sich die Speise zukünftig selbst machen möchte. Gott möchte es ihm zu erkennen geben. Gott möge ihm Licht geben. Oder dass Gott ihm das noch besser klar machen kann, er möge ihm zeigen, er soll nach dem Knecht mal schön essen. Aber das, genau das wäre falsche Anwendung des Glaubens. Der Knecht hat so zu denken und so zu glauben, wie es sich für ihn gebührt. Denn nach Matthäus 10, Vers 24 ist ein Knecht nicht über seinen Herrn, und da geht es um irdische Herrschaft, eine falsche Anwendung des Glaubens bringt längst keine Glaubenserhörung vor Gott. Auch dann nicht, wenn noch so sehr viel zu Gott gerufen würde. Glaube vor Gott ist nur, wenn der Inhalt des Gebets mit dem Willen des himmlischen Gottes übereinstimmt. Der Anfänger des Glaubens, Christus, gibt diesen doch nicht gegen seinen göttlichen Willen. Das gibt's nicht. Gott gibt nie Glauben ins Herz gegen seinen Willen. Den Menschen gegen den Willen des Menschen? Nein. Gott gibt seinen Glauben allein nur nach seinem Willen. Zuerst brauchen wir Glaubensnüchternheit. Das sind die Verse 7 bis 10. Allein den Willen des Herrn zu erkennen. Und dann erst kann sich der Vers 6 vollziehen. Wie aber sieht die Praxis von Vers 6 aus? Es muss mir klar sein, dass der Christus alle meine Sünden, meinen Fluch, meine Probleme, meine Nöte mit dort ans Kreuz genommen hat. Das muss mir klar sein. Die Sünden trug er, unser Herr, damit wir die Rettung unserer Seele empfingen. Den Fluch, die Probleme, die Nöte trug er, damit wir Sieg im Wandel hätten. Daher können wir mit allem Schmutz zu aller Zeit geistlich zum Kreuz kommen. Darum, dass der Herr Jesus alle diese Dinge mit in den Tod genommen hat. Als er starb, da rief er aus, es ist vollbracht. Er rief nicht aus, es wird vollbracht. Und darin liegt die Glaubensschwäche der Gläubigen. Die meinen immer, Gott müsse noch etwas schaffen. Nein, der Glaubenssieg ist am Kreuz für jede Einzelheit unseres Wandels vollzogen worden, nicht wird, sondern ist. Aber das haben nicht viele Gläubige. Leider. Und weil er, der Herr, vor bald 2000 Jahren den Sieg über alle Sünden, über allen Fluch, Probleme und Nöte errungen hat, nicht wird, sondern ist sein Sieg auch mein Sieg. Also kommen wir in diesem Glauben zum Kreuz und machen uns in der Gleichheit seines Todes, nachdem Christus ausgerufen hat, es ist vollbracht, eins mit ihm, unserem Herrn. Durch die Einswerdung mit dem, der alles überwunden hat, werden auch meine Probleme, die Gott im Glauben verbindet, überwunden sein an mir, weil er die Überwindung vor bald 2000 Jahren hat geschehen lassen. Aber leider kennen diese biblischen gewaltigen Aussagen, die elementaren Aussagen der Heiligen Schrift, nur sehr, sehr wenige. Denn durch unser Kommen legen wir unsere Probleme auf Christus, mit Christus vereinigt in seinem Tod. Denn dort ist der Sieg über jedes Problem meines Lebens vollzogen worden, damals, nicht heute. Heute soll's an mir durch meinen Glauben in der Einswerdung geschehen. Aber der Sieg, der ist vor 2000 Jahren errungen worden. Oh, was lassen die Gläubigen an errungenem Sieg in ihrem Glaubensleben einfach auf dem Boden zertreten werden. Und weil der Herr Jesus der Sieger über alle meine Probleme ist, wird durch meine Einswerdung mit ihm auch mein Problem ins Vollbrachtsein gestellt. Wenn ich also glaube, dass er am Kreuz alle Sünden der Welt gesühnt hat, wie wir das in 1. Johannes 2, Vers 2 lesen, dann hat er auch meine Schuld gesühnt. Darum kann ich zu jeder Zeit zu ihm kommen. Das ist damals geschehen. Das geschieht nicht wieder neu. Bei jedem Sünder, der vor Gott erscheint, dass der Christus wieder neu angenagelt werden müsste. Nein, nein, das ist ein für allemal geschehenes Opfer des Leibes Jesu Christi. Und wenn der Herr am Kreuz allen Fluch und alle Probleme überwunden hat, so sind auch die meinen mit eingeschlossen. Und da lassen wir uns vom Teufel nicht belügen, dessen Beine sind zu kurz. Der Vater der Lüge hat kurze Beine. Die Frage dafür ist allein, ob wir diesen Glauben haben. Um das geht's. Denn dort ist alles vollbracht worden. Ja, sind wir da ohne Verantwortlichkeit betreffs des Glaubens? Wenn der Glaube ein Werk des Geistes und eine Gabe Gottes ist, kann sich ein Mensch, ob er nicht oder zu wenig glaubt, damit entschuldigen, Gott habe ihm diese Gabe nicht oder zu gering gegeben? Die Zuteilung des Maßes des Glaubens nach Römer 12, Vers 3 an einem jeden besonders geschieht letztlich darin, weil Gott im Voraus sieht, wie wir den Glauben einmal verwalten werden auf dieser Erde. Wenn jemand nicht glaubt, liegt es allein an einem solchen selbst. Dann ist in irgendeiner Form dem Wirken des Wortes und des Heiligen Geistes mehr oder weniger widerstanden worden. Dann ist sein Ohr in irgendeiner Stärke verschlossen worden. Und gegen die Predigt auch sein Herz verriegelt worden. Und gegen sein Licht, das er alles offenbar macht, ist sich gestellt worden. So, dass es in Johannes 3, Vers 19 heißt, die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Angesprochen wurde der Herr Jesus, mehre uns den Glauben. Wie wird er in uns nun vermehrt? Wir sagen, durch großes Vertrauen zum Herrn und sein Wort. Wenn ich ein uneingeschränktes Vertrauen zu Gott habe, werde ich im selben Augenblick still und lache über alle Probleme meines Lebens. Die hat einer in der Hand, der größer und stärker ist, wie wir alle zusammen. Wie wird das Vertrauen erbracht? Durch Gehorsam zum Wort. Dein Gehorsam ist so groß, wie Gott dir den Glauben zugeteilt hat. Deshalb hat der Herr den Jüngern den erbetenen Glauben nicht vermehrt in dieser Geschichte, sondern ihm den Weg zum vermehrten Glauben gewiesen, was wir auch hier tun möchten, an dieser Stelle. Aus der Gnadenhand Gottes erhalten wir seine Gnade. Um sich diese Gnade schenken zu lassen, da bedarf es unserer Hand, um das Geschenk anzunehmen. Diese unsere Hand ist der Glaube. Es mag für den Verstand des Menschen schwer sein, dass es Gnade und nichts als Gnade ist, wenn wir glauben, dass der Mensch allein schuld ist, wenn er nicht glaubt. Der Glaube aber erkennt diese Tatsache und sieht, dass es nur so und allein so und nicht anders sein kann. Und darum preisen wir, die wir durch Gnaden und durch seinen Glauben errettet sind, ihn, unseren Herrn. Amen.